unser Gott und Vater, in Jesus Christus. Wir danken dir, dass du deine Hände ausstreckst zu uns und, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen mit all unseren Nöten, Sorgen, Gebrechen, dass du uns hörst und dass, wenn wir zu dir beten, wir wissen dürfen, dass in Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, unsere Gebete nicht nur gehört werden, sondern auch erhört sind. Wer bittet, nimmt, wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist die Freudigkeit, wenn wir bitten in deinem Namen, Herr, dann wissen wir auch heute Morgen, dass du uns hörst. Und weil wir das wissen, dass du uns hörst, wissen wir auch die Bitten, dass wir sie haben. Die Bitten, um die wir gebeten haben. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass überall, wo deine Botschaft verkündet wird, ein Echo werde, Erweckung geschenkt, dein Name gelobt werde, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören Gottes heiliges Wort. Es wird uns jetzt vorgelesen, die Botschaft, die heute Morgen auf der Kanzel verkündigt wird. Die Lesung dazu wird jetzt vorgelesen. Sie steht Psalm 95 und Johannes 10.
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn wir doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften, und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herzen immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.
Johannes 10, 11 bis 15 und 27 bis 29. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, des Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen.
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstocket eure Herzen nicht, wie es am Tage der Verbitterung und der Versuchung geschah in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten und erprobten und meine Werke sahen, 40 Jahre lang, und doch nicht glaubten. Deshalb zürne ich diesem Geschlecht, und ich sprach, immer irren sie im Herzen, sie aber erkannten meine Wege nicht, so dass ich in meinem Zorn schwur, sie sollten nicht zu meiner Ruhe eingehen. Seht darauf, lieben Brüder, dass nicht bei einem von euch oder dem anderen ein böses, ungläubiges Herz erstehe, das sich von dem lebendigen Gott abwendet, sondern ermahnt euch selbst jeden Tag, solange noch das heute gilt, damit nicht jemand von dem Betrug der Sünde verhärtet wird. Amen, wir setzen uns. Liebe Brüder und Schwestern, es ist für viele eine ungelöste Preisfrage, ob Gott redet oder ob er schweigt. Viele glauben und bilden sich ein, Gott schweigt. Dicke Bücher werden darüber geschrieben. Die Bibel, wo er reden soll, wird entmythologisiert und reduziert auf das Maß des menschlichen Denkens. Gott schweigt. Um uns herum sterben Millionen an Hunger. Kriege werden wieder und vielleicht morgen entfacht. Und der Weltenraum wird ausgerüstet mit Atomwaffen. Alles läuft hin auf Vernichtung. Und Gott schweigt. Ja, schweigt er wirklich? Das ist die Frage. In der Schöpfung hat Gott dem Menschen gesagt, dass er sich diese Welt untertan machen soll und sie beherrschen soll. Und Gott hat es dem Menschen überlassen, diese Welt zu vernichten oder aufzubauen, weithin überlassen. Er hat ihm die Freiheit gegeben, das aus dieser Welt zu machen, woran er selber beteiligt ist und wo er meistens, wenn Kriege und Vernichtung kommt und Unglück, man den Spieß umdreht und Gott den Vorwurf macht, als ob Gott Schuld hätte. Ja, redet Gott oder schweigt er? Ist Gott tot, dass wir ihn nicht mehr ernst nehmen brauchen? Eine Frage, die rumgeistert und viele unruhig macht. Brüder und Schwestern, wenn Gott der ganz andere ist, der nach dem Zeugnis der Bibel wohnt in einem Lichte, der niemand zukommen kann, dessen Augen sind wie Feuerflammen, vor dem nichts gilt als sein Eigenbild und von dem die Bibel sagt, dass es schrecklich ist, in die Hände dieses Gottes zu fallen. Wenn man mit unvergebener Sünde und Schuld im eigenen Denken kommt, mit falschen Maßstäben kommt, wenn Gott der ganz andere ist, der hinter den 42 Sternenhimmel, die Naturwissenschaft bis heute entdeckt hat, thront und wohnt, dann ist die Frage, wie dieser Gott in der anderen Dimension, wo wir morgen stehen, wenn wir gestorben sind, dann leben wir ohne Raum und Zeit. Dann werden wir aufbewahrt, entweder im Paradiese, nach der Bibel, ich schreibe jetzt ein Buch über das Fortleben nach dem Tode. Und da ist mir das deutlich geworden. Da werden wir aufbewahrt, wenn wir selig gestorben sind und die Stimme Gottes gehört haben, im Paradiese bis zur Wiederkunft Jesu, wo der neue Leib kommt, der verklärte, und der neue Himmel und die neue Erde. So ist die Linie klar der Bibel bezeugt. Oder wenn ich verloren gehe, dann komme ich in das Untersuchungsgefängnis mit dem Wissen, wie der reiche Mann, es gibt keine Brücke mehr, das Kreuz spricht nicht mehr, Gott wird in Ewigkeit schweigen, ich bin auf mich reduziert. Das ist die Hölle. Ich muss mich lieben, mich sehen, mit meinen Trieben fertig werden. Das ewige Leben ist nur die konsequente Verlängerung des irdischen Lebens, nichts anders. So wie du lebst, so stirbst du, und wie du stirbst, so fährst du, und wohin du fährst, da bleibst du. Und alles Gericht Gottes ist letztlich Selbstgericht des Menschen. Auch der jüngste Tag, ist meine Überzeugung, wird von Menschenhand herbeigeführt. Einer der führendsten Wissenschaftler sagte mir, dass er überzeugt sei, er ist gläubig, dass auch der jüngste Tag etwa durch die Dinge, die jetzt im Weltenraum vorbereitet werden, dass dadurch, wenn man da in Raum und Zeit bestimmte Dinge explodieren lässt, dass dann ein Kurzschluss entstände, der ganz anders ausläuft, als wir denken. das der Mensch selber den jüngsten Tag herbeiführt, nämlich der jüngste Tag das Ende ist des ungläubigen Weges der Menschen selbst, dass der Mensch selbst, indem er das Paradies bauen will, die klassenlose Gesellschaft und immer mehr erträumt und Gott nicht zutraut, selber sein Gott ist und Gott absetzt, dass er im selben Maße die Welt dämonisiert und in der Hand des Feindes ist, der alles verspricht, nichts hält, des Vaters der Lüge, des Mörders von Anfang, und dann der Mensch das Furchtbare erlebt, was die Offenbarung sagt bei der Wiederkunft Jesu: Es werden brüllen alle Geschlechter auf Erden und sie werden sehen, in welchem sie gestochen haben. Ich habe einmal in meinem in Zirkus oder in Stellingen bei Hamburg erlebt mit meiner Frau, wie dort junge Löwen importiert wurden. Sie kamen aus Afrika und dann aus den Käfigen wurden sie in die neuen Gehege gelassen. Und ich vergesse nicht, wie diese jungen Löwen sich freuten und sich einbildeten, sie wären frei. Sie machten Freudesprünge und dachten, jetzt sind wir frei. Nicht mehr im Käfig, nicht mehr im Schiff. Und dann entdeckte der Erste plötzlich, dass der Raum begrenzt war. Und mit seinen Pranken versuchte er, die Eisengitter zu durchbrechen. Es gelang nicht. Das wirkte wie ein Signal. Und die anderen Löwen, die versuchten das Gleiche und dann setzte ein Gebrüll ein, wie ich es in meinem Leben nie gehört habe. So erschütternd. Nämlich die Entdeckung, die diese Löwen machten. Wir dachten, wir wären frei. Und der Irrtum, wir sind nur begrenzt. Alle Freiheit des Menschen ist begrenzt in Raum und Zeit. Und diese Begrenzung kann niemand durchbrechen. In dieser Begrenzung liegt unsere Entscheidung für Himmel und Hölle. Und diese Entscheidung, das ist die Freiheit, ob wir auch verstehen, wohin wir aufbrechen wollen, wohin ich mich ausrichte, zu welchem Ziel ich gelangen will. Also das Reden Gottes wird in Frage gestellt. Und doch, wenn wir die Bibel lesen, meine ich, vom ersten Blatt an, auch nach dem Sündenfall, hat Gott das Reden mit dem Menschen nicht aufgegeben. Er ist nicht bisher zu uns gekommen, als der, der er ist, der zu Mose sagte, wenn du mein Angesicht siehst, bist du ein Kind des Todes. Denn mein Angesicht kannst du nicht sehen. Er ist nicht zu uns bisher gekommen, als der, als den wir ihn morgen entdecken werden, der so heilig ist, dass alles vor ihm vergeht, der ein verzehrend Feuer ist, unheimlich in seiner Wirkung. Erzählte ein Zechendirektor, wie er beobachtet hat, wie ein Arbeiter im Hochofen plötzlich abgestürzt ist, als er etwas sauber machen sollte. Und er mit Entsetzen sah, als der abstürzte, da unten kam überhaupt nichts an bei dieser Gradigkeit. Der war futsch, im Augenblick. Noch viel schlimmer wäre es, wenn wir den lebendigen Gott in diesem Augenblick sehen würden. Den Gott, wie er ist, der Heilige in Israel. Es gibt keine Möglichkeit einer Begegnung mit Gott für uns Menschen im Raum und Zeit nach dem Sündenfall, wenn wir nicht vernichtet werden wollen. Und wenn wir nicht in die äußerste Finsternis fliehen versuchen. Gott redet, er hat nach dem Sündenfall schon sofort das Reden wieder angefangen. Adam, wo bist du? Er hat versucht, wenn er die Bibel liest, ihn herauszuholen aus seinem Versteck, als er merkte, er war nackt, als die Scham kam. als die große Enttäuschung kam, dass er merkte, wie der Feind ihn belogen hatte und alles verspielt war und er ein Kind des Todes geworden war. Gott hat ihn gesucht, wenn wir die Bibel weiterlesen über Noah, er ist Ewigkeitsgeschichte im Reden angefangen mit Abraham. Ja, er hat geredet, das haben alle bezeugt. Er war ein Samuel gerufen bei Nacht. Samuel, Samuel, rede Herr, dein Knecht hört. Und auf jeder Seite der Bibel wird uns das Reden Gottes bezeugt. Gott redet bis zum jüngsten Tage. Er redet ununterbrochen. Nur die meisten hören es mit verschlossenen Ohren und können es nicht hören. Gott hat geredet durch die Propheten. Sie waren im Vorzimmer Gottes und der älteste aller Propheten beginnt seine Botschaft. Schicke dich an, begegne deinen Gott. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr spricht, wer sollte nicht weissagen? Diese Propheten standen unter dem Zwang der Rede. Jeremia bezeugt, er hat mir alle meine Gebeine zerbrochen. Er ist mir gekommen wie ein Löwe. Ich musste reden, ich musste Prophet werden. Sie haben etwas von dieser Unwiderstehlichkeit der Rede Gottes gemerkt, die sich nur ausdrückt im Gehorsam, auch wenn man die Botschaft nicht versteht, auch wenn man da nicht hin will, wohin man gesandt wird. Diese Propheten waren Vollzugsbeamte Gottes in ihrer Zeitstunde, in Gericht und Gnade. Also das Reden Gottes ist hörbar und immer wieder hörbar gewesen. Am letzten Freitag, als ich in Trier dort die Evangelisation anfing und in dem vollen Saal sprach, am ersten Abend über das Thema Heiliger Ruf, über Jona, es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Und den Vortrag hielt, da kommt nach dem Vortrag ein Mann zu mir, ein Herr, und sagt, ich muss Ihnen was sagen. Ja und? Sehen Sie mal hier. Er zeigt mir ein Blatt. Ich wollte heute Abend zu dieser Gewerkschaftssitzung. Ich bin da im Vorstand. Und bin heute Abend da hingegangen und hier in Trier auf der Straße. Und kurz vor dem Gewerkschaftshaus, er fasst in die Tasche, fliegt mir dies Blatt vor die Füße. Es war eine Einladung, die irgendjemand weggeworfen hatte. Für den Vortrag. Und ich lese dieses Blatt und ich denke, die Gewerkschaftssitzung, da ist kalter Kaffee, da weiß ich schon alles vorher, was da immer geredet wird, was soll ich da hin? Ich könnte doch mal zu diesem Vortrag gehen. Wissen Sie, und so bin ich eigentlich hierher gekommen und weiß selber nicht warum. Und wissen Sie, und da kamen ihm die Tränen, da steht dieser Herr vor mir. Heute Abend bin ich zum ersten Mal von Gott angeredet worden. Ich bin gestellt worden. Er hat mit mir gesprochen. Ich bin ihm begegnet. Nicht, Brüder und Schwestern, ist das nicht ein Wunder? Wisst ihr, und das ist schwer erklärlich, das Reden Gottes, wie er es mit uns versucht. Zwei können die Bibel lesen. Mit dem einen hat Gott in der Bibel geredet, mit dem anderen nicht. Es ist ein Geheimnis. Meine Schafe hören meine Stimme und die anderen gehen leer aus. Dieselbe Predigt hat nämlich eine doppelte Wirkung und das wird uns hier gesagt. Jede vollmächtige Verkündigung erweckt nicht nur, sondern das ist das Erschreckende. Sie verstockt auch. Es ist nicht wahr, dass die Botschaft der Bibel nur erweckt in den Himmel führt. Nein, durch die Botschaft werden wir auch reif für die Hölle. Beides ist richtig. Das ist erschreckend. Die Schärfe der Botschaft im Hebräerbrief, hier in diesem Zusammenhang steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidig Schwert. Es dringet durch bis es scheidet Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wo Gott mich anredet, kann ich nicht neutral sein. Wo Gott mich anredet, redet er mich nicht anonym an. Wo Gott mich anredet, da ist das per Du. Er redet mich bei Namen an. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kann nicht ausweichen. Bin einmal einen Sonntag in der Kirche gegangen, wo wir nicht die Uhren aufzogen, sondern wo ich angeredet wurde und wo ich nach Haus gegangen bin in jungen Jahren und nicht debattiert habe, wollen wir heute Nachmittag eine Dummheit machen und Portemonnaie hinlegen, wenn da Mädchen vorbeikommen hinter Busch und dann irgendwie unsere stinkige Langeweile mit so einem Quatsch überwinden, nicht, oder eine andere Dummheit machen, nicht, Vogelnester ausnehmen. Wir haben nichts Kriminelles gemacht. Aber diese schrecklich stinkige Langeweile, wenn der Mensch sich mitschleppt und nicht los wird, wenn er gar nicht weiß, wozu er da ist, das ist eine schreckliche Sache. Wenn er nur die Stimmen um sich hört, die blöden Romane, den Sex hört und all die Massenmedien, all die Stimmen von unten, aber nicht die Stimme, die eine Stimme, die dich befreit, die deinem Leben Sinn gibt, Ewigkeitswert, Ausrichtung, über Grab und Sarg hinauf, die Stimme des guten Hirten, der sein Leben für dich gelassen hat. Ja, Brüder und Schwestern, das ist ein Wunder. Es gibt kein größeres Wunder, als wenn Menschen zum Glauben kommen und die Stimme Gottes hören in ihrem Leben und die Wendung finden vom Höllentod zum Himmelsweg. Das ist zweifellos in meinem Leben das Größte gewesen, was ich bis heute erlebt habe und bei allen Erweckungen lebe. Am Jugendtag wird hier Jugend aus Luxemburg kommen mit Autos, die in der letzten Woche zum Glauben gekommen sind. Sie rufen mich dauernd an. Nicht, ist das nicht ein Wunder? Gott bewegt heute noch junge Menschen. Und wir haben einen Auftrag. Wir sollten nicht so leichtfertig denken, es ist ja doch alles vorbei. Nein, je näher wir dem Ende kommen, umso mehr wird die Verhärtung wachsen, der Unglaube. Aber gleichzeitig im selben Maße wird auch die Nähe Jesu stärker werden in seiner Gemeinde. Und werden wir Vollmacht haben und erweckend wirken. Ja, das ist so. Die Stimme Gottes, wie kann man die hören? Ja, Brüder und Schwestern, um dieses Reden Gottes, wenn ich über die Stimme noch ein Wort sage, ist es eigentlich ein Geheimnis. Wenn ich dich heute Morgen am Muttertag fragen würde, erklär mir mal, worin sich die Stimme deiner Mutter, die du doch immer erkanntest in Kindestagen, nicht wusst sofort, wenn da 10 Frauen schwätzen oder Klatsch machten und deine Mutter sagt ein Wort, das ist meine Mutter, oder hast du das nicht gewusst? Nun erklär mir mal, worin die Stimme der Mutter sich unterschied von den anderen Stimmen. Ich glaube, da würdest du es mir gar nicht erklären können. Nicht? In welchem Tonfall, wenn du das psychologisch lange reden hörst, nicht? Und doch hast du sofort gewusst, wenn die Mutter rief, nicht? Wenn die Mutter ein Wort sagte, dann war Beruhigung da, wenn die Mutter über die Hand streichelte. Das war die Mutter, auch ohne Worte, auch durch Blicke redete sie, nicht ihre Nähe, nicht? Ich konnte abends als Kind nie einschlafen, wenn die Mutter mir nicht einen Kuss gab. Und ich war da so verwöhnt, dass auch als ich graue Haare hatte und Pastor war, ich konnte nicht einschlafen, wenn die Mutter nicht abends an mein Bett kam und sagte, Junge, liegst du auch gut? Ich sage, jo, Mama. Ja. Ja, ich muss doch kommen. Ich sage, ja, ich kann wohl immer Teufel. Ich kann wohl lange Tochter, da bist. Ja, dann leg dich mal auf die linke Seite. Ich lag immer auf der linken Seite, weil ich nicht. Dann stopfte da unten an Kissen und da oben, dann lag ich da wieder Mops im Stroh, nicht wahr? Und guckte da oben aus dem Kissen raus. Und dann kam immer dasselbe, habe ich tausendmal gehört. Aber diese Stimme, ohne dich konnte ich gar nicht schlafen. Nicht, das war. Und dann sagt sie immer dasselbe, nicht? Und doch war es immer neu, immer neu. Sie sagte, Junge, nix Geld, ja. Ja, dann ist ja Geld. Dann vergiss Bier nicht. Vergiss Beten nicht. Ich sage, Mama, vergeh ich doch nicht. Ich bin der Pastor. Und guckt sie mich an und sagte, ja, das kann ein Pastor auch vergehen. Ich sage, das stimmt. Pastor deutet nicht, Mama. Man kann auch vergehen. Ja. Ja. Und dann bleibt mich Jesus. Ich sage, ja, Mama. Da bleibe ich bei. Und dann kam das Schönste. Ich machte die Augen zu. Und dann kam der Kuss. Wie einst im Mai. Das war der Muttertag jeden Abend. Nicht immer neu erlebt. Die Stimme der Mutter. Und dann konnte ich schlafen. Sonst konnte ich nicht schlafen. Schlaftabletten halfen nicht. Mutter. Die Stimme der Mutter. Nicht? Und siehst du, das ist das Geheimnis um die Stimme der Mutter. Und um die Stimme eines Menschen. Hier geht's ja. Heute, so ihr seine Stimme hört, die Stimme Jesu, die können wir nicht erklären. Die Stimme Jesu ist das Geheimnis in der Bibel, ist das Wunder. Nicht, dass du das weißt, dass dieser Mann in Trier wusste am selben Abend, Jesus hat mich angerufen, nicht der Kämmerer. Ist doch ein Wunder, nicht? Dass er ihn mit und unter meiner Sprache, unter dem Wort Gottes Stimme hört, Gottes Anrede und aufbricht und Buße tut und all die Beichten dann, dass man seine Vergangenheit vor Gott klarkriegt und dann seinen Weg geht. Ist das nicht ein Wunder? Ich meine, wo bringt man das psychologisch fertig? Das möchte ich mal wissen. Da wird das Gewissen ausradiert, da macht man das mit ganz anderen Methoden meistens. Also ich würde sagen, oder wenn mein Vater früher, der hat einen Pfiff, der konnte so auf den Finger pfeifen. Und wenn wir Indianerschlachten abends machten und dann 6, 7 Abendessen war, dann pfiff mein Vater. Und dieser Pfiff bedeutete, Schluss, nach Haus kommen. Oh, wir waren gerade im Spiel, wir denken, noch ein paar Minuten geht's noch. Dann kam der zweite Pfiff, nicht? Und wenn wir den wissentlich überhörten, nicht? Ich will es mal so sagen, dann, wenn wir dann kamen, dann wusste ich schon, jetzt gibt's eine Yacht. Bei uns im Hause wohnte Knüppelmeiers August, nicht? Und nicht? Dann, wenn man die Tracht Prügel bekommen hatte, mein Vater hat viel Not mit mir gehabt, weil meine Oma mich so schrecklich verwöhnt hatte. Meine Mutter auch. Manche Leute schreiben von mir, ich habe es jetzt wieder gelesen, in einem Buch über mich, ich hätte Mutterkomplex. Ja, ich sage Gott sei Dank, dass ich den gehabt habe bis heute. Gott sei Dank, dass ich in jeder Frau noch die Mutter sehen kann und nicht gleich anders. Gott sei Dank, da lag bewahrende Kraft in meinem Leben, in manchen Anfechtungen. Aber ich hätte nie, Brüder und Schwestern, meinem Vater sagen können, du, ich habe nicht gewusst, dass das dein Pfiff war, nicht? Ist klar? Denn ich wusste ganz genau, so kann nur der Vater pfeifen. Und wenn du mich nun fragst, woran kann man erkennen, wenn ich Abraham fragen würde, woran hast du erkannt in jener Nacht, dass Gott mit dir geredet hat, gehe aus deinem Vaterland, aus deiner Freundschaft in ein Land, das ich dir zeigen würde. Dann hätte er mir sagen können, vielleicht eine lichte Gestalt, ein Engel oder sowas, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Sondern wenn man alle fragen würde, die Gottes Stimme gehört haben, nicht die sie wirklich gehört haben, die hätten alle an einem Schnittpunkt, sagen sie, ja, wir haben das nicht mit dem Kopf gehört, sondern mit dem Herzen. Hier ist eine Membran am Herzen. Mir hat neulich ein Arzt erklärt, dass das Herz auch Ohren hat. Und nur was du mit dem Herzen hörst, hörst du wirklich, bewegt dich, behältst du. Also, die Stimme Gottes, Gott braucht nicht als der unendlich Heilige oder durch den Engel Gabriel, wie er es oft getan hat, durch Engel, durch Mittler mit Menschen geredet. Etwa mit Abraham glaube ich, dass das die drei Leute Engel waren, Boten Gottes. Nicht wahr? Dass Gott kann auch durch Menschen, er kann durch alle Verhältnisse reden. Aber dann weißt du das daran, dass hier die Membran deines Herzens sich bewegt. Nämlich die Bibel übersetzt das ganz einfach, wenn Gottes Stimme dich erreicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nicht? Wenn du bei deinem Namen hörst, dann bist du nicht mehr anonym. Dann bist du gestellt. Dann ist der Gestellungsbefehl da. Und darin liegt das Geheimnis der Stimme Gottes. So hat Gott auf dem geschichtlichen Hintergrund dieses Textes, wird das deutlich gemacht, einmal Mose durch Mose Israel aus Ägypten gerufen. Der Ausmarsch kam. Der Ausmarsch aus Ägypten in einer Nacht, die auch in den Hieroglyphen der ägyptischen Pyramiden eingegraben ist, als eine schreckliche Nacht. Historisch nachweisbar ist also, nicht nur in der Bibel steht, sondern seht, da kam eine Nacht, da wurde der Befehl ausgegeben, jeder Israelit muss heute Nacht über seiner Tür, Haustür, nicht wahr, das Blut des Lammes streichen. Und er muss einen Rucksack packen, Schuhe an den Füßen, Marschverpflegung mitnehmen und dann, wenn das Signal kommt, nach 12 Uhr, wenn die ganze Erstgeburt in Ägypten tot ist, wenn der Würgeengel durchgeht, dann ist der Ausmarsch da. Dann wird marschiert zum gelobten Land, zum Ziel, das Gott dem Abraham verheißen hat, nach Kanaan. Und so passierte es, so kam der Ausmarsch, wir wissen die Geschichte mit dem Schilfmeer. Die Pharao unterging, die Lobgesänge des Mose nach der Errettung und dann kam der Marsch durch die Wüste. Aber Es marschierte nicht nur Gott mit, sondern auch der Teufel. Nicht? Und er versucht immer, er ist der Widersacher. Gott hat ihn zugelassen bis zum jüngsten Tag. Es ist eine schwierige Frage, Brüder und Schwestern. Ich höre sie oft, warum vernichtet Gott den Teufel nicht? Ich kann immer nur sagen, es sind zwei Gründe für mich, warum er ihn lässt. Einmal, dass wir Frontbewährung haben müssen und dürfen. Ohne Teufel, ohne die Versuchung würden wir uns nicht bewähren können. Zweitens, wie bei jedem Gericht ist ein Staatsanwalt da. Gott lässt sich in die Karten gucken. Er kann sich das leisten. Nicht der Teufel, der Psalmist sagt, damit am Ende auch der Teufel bezeugen muss, dass Gott Recht habe in allem, was er getan habe. Er lässt sich vom Teufel überprüfen. Es wäre eine schlimme Sache, wenn wir in Krelingen jemand hier in die Karten uns gucken wollte oder mal wissen wollte, was ist da meine Gabe mit drin, angeführt, nicht? Und ich würde dir sagen, da würdest du doch misstrauisch werden. Nein, nein, darfst nicht reingucken. Keine Prüfung. Unsere Karten, dieser Woche wird der Jahresabschluss geprüft vom Kuratorium, überprüft. Zwei Rechtsanwälte habe ich, die genau nachprüfen müssen, nicht wahr? Gegenüber dem Staat müssen wir genau sein mit jedem Pfennig. Und das ist unsere Ehre. Aber wenn ich das verbieten und verweigern wollte, dann wäre doch was im Busch, nicht? Der Verdacht wäre doch da. Gott lässt sich überprüfen. Deshalb lässt er den Teufel mitlaufen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. So sagt die Bibel. Seine Uhr läuft ab. Unsere Uhr läuft auf die Ewigkeit zu. Auf die Erfüllung zu. Ein Unterschied. Aber seht, Brüder und Schwestern, da marschierte Israel aus. Und gleichzeitig kam die Versuchung. Wenn ihr hier den Hebräerbrief liest, dann merkt ihr, wie diese Versuchung für die Israel, ja, der Hintergrund ist für den Ausmarsch, in dem wir uns jetzt befinden, der nach dem Lukas-Evangelium, nach dem Judasbrief und nach anderen Bibelstellen begonnen hat, in dem Augenblick, wo Jesus Christus für dich und für mich, für die ganze Welt gestorben ist, wo sein Kreuz über dieser untergehenden Welt aufragt, wo am Ostermorgen er auferstand und am Pfingsttage die Tausende, so wisse durch die Botschaft des Petrus, die vielen Tausende zum Glauben kamen. So wisse nun das ganze Haus Israel, Gott, dass Gott diesen Jesus zum Herrn und Christus über alle Welten gesetzt hat, als er das bezeugte vor der Haustür des Kaiphas und Petrus, des Kaiphas und Pilatus. Seht, Brüder und Schwestern, da begann der andere Ausmarsch. Und wenn ihr den Hebräerbrief liest, da ist dieser Marsch durch die Wüste, der Exodus, wie man das nennt, nicht der Ausmarsch, ist das der Hintergrund, das Bild für den anderen Marsch, in dem wir beide uns heute befinden. Vom Kreuz zu dem anderen Kanaan, zu dem neuen Himmel, zu der neuen Erde. Nicht in dem Marsch der Friedensbewegung, die mir tun diese Jungs leid, die da marschieren, weil sie Illusionen folgen. Wir haben eben gehört, nicht? Die Ideologien sind gut, sie bilden sich der Menschen, erfasst sich selbst. Aber das Ziel wird ja nicht erreicht. Es wird ja alles enden in Enttäuschung. Nicht? Und das ist die Lehre, die auf dem Hintergrund hier deutlich wird, die auch Israel bekam auf dem Marsch durch die Wüste. Dass obwohl Gott mitging in Wolken und Feuersäule, also jeder Israelit konnte jeden Tag die Nähe Gottes sehen. Er schenkte die Nähe in einem Zeichen, wo jeder entdecken konnte, das ist nicht naturwissenschaftlich so ohne weiteres erklärbar. Gott hat Zeichen, er kann uns helfen, er kann uns in einer Wirklichkeitsdeutung kommen, er hat die Normen durchbrochen, nicht? Und wir brauchen nicht, wie Bultmann es tut, die Wunder reduzieren auf unser menschliches Denken. Nein, im Gegenteil. Die Wunder sind der Beweis, dass Gott Gott ist. Dass er offen ist für alles. Dass er nicht in den Weltbildern, die wir uns machen, lebt, sondern sie dauernd durchbrechen kann. Dass er die Erfüllung aller Weltbilder ist. Und wir nur die Wirklichkeit sehen von der Mitte her, seiner Offenbarung her, seiner Offenbarung, die er gegeben hat. Israel konnte sie sehen von Horeb und Sinai, wo dies Volk berufen wurde zum königlichen Priestertum, zum Volk des Eigentums. Sie hatten das Donnergrollen gehört, das Blitze und den ganzen Berg voll Feuer gesehen. Nicht heute in Israel ist das ja noch die Wirklichkeit. Sie wissen noch, die Israeliten, um die Heiligkeit Gottes. Als ich vor einiger Zeit in Toronto war und ich einen katholischen Rabbiner zu Christus führen konnte, der jeden Abend da mit seinem Bart in der großen Versammlung saß, ich wusste überhaupt nicht, was der Mann war, und ich fragte ihn, ja, ist ein Rabbiner, nicht? Meine Güte, ein Rabbiner. Und dann kam er nach vier Abenden zu mir in die Seelsorge, nicht? Und dann kam er zum Glauben. Es war für mich erschütternd. Aber wisst ihr, das, was er mir gesagt hat, hat mich doch tief erschüttert. Er sagte, ich bin zu Ihnen gekommen, Herr Pfarrer, Bruder Kemner, aus einem Grunde. Ich habe durch den kanadischen Rundfunk gehört, dass Sie sich für die Juden eingesetzt haben, dass Sie Nazi verfolgt sind, dass Sie was hinter sich haben, dass Ihnen der Schädel eingeschlagen ist. Und aus diesem Grunde habe ich Vertrauen zu Ihnen. Sonst hasse ich die Deutschen. Denn meine Verwandten sind auch in den Lagern umgebracht. Das kann man doch verstehen. Nicht? Aber zu Ihnen habe ich Vertrauen. Deshalb bin ich hierher gekommen. Das Zweite. Ich wollte einmal hören, was ein evangelischer Pfarrer, der einigermaßen bekannt ist, zu den Dingen sagt und zur Bibel. Und es hat mich getroffen. Nur wissen Sie, eins muss ich Ihnen vorwerfen, muss ich den evangelischen und auch der katholischen Kirche vorwerfen. Nicht, wenn Sie wirklich uns Juden suchen und wenn wir wieder zusammenkommen sollen und wollen. Ihr geht mit dem lieben Gott um, so per Du. Ihr klopft ihm so auf die Schulter, als wenn er so ein alter Kumpel ist. Nicht? Ihr habt überhaupt kein Gemerk für die Heiligkeit Gottes. Ihr habt keine Ehrfurcht mehr. Das hat mich getroffen. Hat er recht? Ihr habt keine Ehrfurcht mehr. Ich denke, dann will ich mal sehen, ob die Ehrfurcht haben. Meine Frau und ich, wir sind in die Synagoge gegangen. Ich kam da rein, ich bin ja nun kein junger Dachs mehr, da kamen gleich so 10 Juden angestürzt, ältere Herren, die gaben mir einen Gebetsschal. Ich kriegte so ein Ding auf den Kopf, nicht? Und dann wurde ich da eingeführt, dann hebräische Bibel, nicht? Und da begannen die Lobgesänge. Naja, ich habe mal Hebräisch etwas gekonnt, aber ich habe da so ein bisschen getan, als ob, nicht? Denn ich wusste nichts mehr, was da stand. Nicht? Längst vergessen, Hebräisch vergisst man gleich wieder. Nicht? Aber als die Gesänge da waren, nicht? Und die halbe Stunde, da ich da mitgemacht habe, da habe ich eins gemerkt, die Verneigung, nicht Ehrfurcht haben sie, anders als wir. Sie wissen noch um Gott mehr als wir vielleicht. Sie suchen ihn noch. An der Klaren Mauer in Jerusalem kannst du das sehen, mit Tränen. Sie suchen zurück, nicht wahr, damit sie wieder eingepfropft werden. Wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, wie die Bibel sagt, kommt ja Israel morgen wieder an den Drücker. Ich bin überzeugt, dass Israel die Weltmission durchführen wird. Wir haben die Sache verloren. Für uns ist nach meiner Meinung abgeschlossen. Nicht jetzt kommt Israel, die Stunde Israels kommt, unsere Stunde geht. Das ist das Erschütternde. Und seht, Brüder und Schwestern, ich würde sagen, also die Stimme hören. Und diese Stimme, die wurde von Israel nicht gehört. Wenn ihr die biblischen Geschichten lest, Israel machte Kontakt mit den fremden Frauen da, als sie durch die Wüsten zogen, in den Nachbargemeinschaften, auf die sie stießen. Und das goldene Kalb, wisst ihr, dann kam das Haderwasser, was hier besonders in diesem Kapitel gemeint ist, wo man Durst hatte und sagte, Mose schwere Vorwürfe machte und sagte, du hast uns aus Ägypten geführt, wo bringst du uns eigentlich hin in der Wüste? Wir wollen die Fleischtöpfe haben, wir wollen unsere Begierden stillen, wir wollen unseren Sex nachholen, wir haben Anspruch drauf. Und da begann das Hadern gegen Mose und gegen Gott. Warum führst du uns? Und keiner war da, der sich beugte und entdeckte, Gott will uns doch zu einem unerhörten Ziel führen. Wir sollen einmarschieren in das Land der Väter der Verheißung. Wir sollen dorthin, wo Milch und Honig fließt. Gott will es und man hadert man mit Gott und der Teufel dem gelingt's, dem Diabolos, das alles durcheinander wirft. Und Mose in seiner Verzweiflung, als man ihn töten will, als man rebelliert, um den größten Mann vor Christus zu erledigen, da Mose in seinem Schrei zu Gott sagt, ich will euch beweisen, wie eure Vorstellung und eure Dinge hier in der Wüste, wo ihr das Manna von Gott erlebt habt, wo ihr ernährt werdet und wo Gott euch führt und ihr doch nicht zufrieden seid, wo euer Herz so ausgerichtet ist, dass es gar nichts gibt im Himmel und auf Erden, was ein Menschenherz satt machen kann. Das ist für mich der überzeugendste Gottesbeweis. Ich bin in diesen Tagen wieder bei sehr reichen Leuten gewesen. Und ich entdecke dort die Grenzen. Du kannst bekommen, was du willst, dass Jesus recht hast. Nicht, wenn, was hilft es dem Menschen, wenn er diese Welt gewinne. Und die Sternenhimmel auch noch dazu, wir gehörten. Meinst du, du wirst reicher? Nein. Es gibt gar nichts, was ein Menschenherz ausfüllen kann, satt machen kann. Ich kenne nur einen Schatz, einen Wert, der satt macht. Im Heute, in dem wir leben, Jesus Christus. Aber, ich komme wieder zurück, da kam das Gericht über die marschierende Kolonne in der Wüste. 40 Jahre. Gott schwur in seinen Zorn, die sollen, die jetzt hier marschieren, das gelobte Land nicht sehen. 40 Jahre in der Wüste marschieren, nicht zum Ziel kommen. 600.000 Mann sind dort gebleicht, gestorben in der Wüste auf dem Marsch, weil sie Gott entehrten, Gott nicht Gott sein ließen. So hart kann Gott sein. Nur zwei Leute haben den Jordan überschritten von dieser Generation, nämlich Josua und Kaleb. Auch Mose hat das Land nur von Ferne geschaut. So hart kann Gott sein. Nur die junge Generation, die marschierte unter Josua ein. Alle anderen sterben. Ist das nicht eine Härte? Aber was willst du gegen Gott machen, wenn Gott so handelt? Er sitzt im Regiment. Er verfügt über mich, nicht ich über ihn. Widerrede gibt's bei Gott nicht. Am jüngsten Tage wird keiner ein Wort sagen. Keine Widerrede sein. Sondern alles wird in die Knie sinken. Alles wird anbeten. Alle werden sagen, er hat recht. So wird die Weltgeschichte enden. So läuft dein Leben und mein Leben im Ende. Und die Frage ist, und damit komme ich auf das andere, ob wir in dieser Bewegung, die auf dem Hintergrunde, ich sehe, der Bewegung, dem Auszug Israels, ob wir in der Bewegung vom Kreuz Christi her, die Gemeinde Jesu marschiert, die Kirche, soweit sie echt ist, marschiert durch die Wüste zu einem ewigen Ziel. Das ist genau die Parallele, die die Bibel immer macht. Dass wir auf diesem Wege auch nicht von dem Heute abkommen. Dies Heute ist das Heute, das Jesus meint, als er seine einzige Predigt in Nazareth hielt, als er sagte, heute in mir ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das Gnadenjahr Gottes ist in mir angebrochen. Sie wollten Wunder sehen, wie in Kapernaum. Und sie nahmen es nicht an. Sie wollten ihn steinigen. Machte gar nichts aus. Jesus ist selbst das Heute Gottes, das Angebot Gottes. Heute ist euch der Heiland geboren, war die Botschaft an die Hirten. Und die verließen die Herden und fanden das Kind in der Krippe. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, war das Wort Jesu an den sterbenden Schächer. Er ergriff es und ist selig gestorben. Heute, so ihr seine Stimme hört, dies Heute ist ein erfülltes Heute. Und dies Heute kannst du und ich nur haben. Und wenn du alle Lüste der Welt und alles Geld hättest, du könntest es nicht haben. Du würdest noch ärmer werden. Der Selbstbetrug würde nur größer sein. Die Selbsttäuschung würde nur wachsen. Ich war in dieser Woche bei einem Herrn, meine Frau sitzt hier, die war da mit dabei, der sehr reich ist. Und er sagte mir einmal, er ist nach dem ersten Schlaganfall durch mich zum Glauben gekommen. Und er sagte mir einmal, du, im selben Maße, wie meine Millionen wuchsen, wurde ich immer ärmer. In der Selbsttäuschung. Man bildet sich ein, man hätte etwas. Und man hat nichts. Staub und Asche. Täuschung. Nicht? Etwa die ganzen Lüste dieser Welt. Nimm sie alle zusammen. Nietzsche sagt, sind nur ein einziger Schrei nach Ewigkeit. Besser kann man es gar nicht sagen. Nämlich Unerfüllung. Kurzschluss. Warum brechen die Ehen auseinander? Unerfüllt. Warum ist das Gericht Gottes da? Im selben Maße,
wie die Menschen die Lüste sich selbst suchen, Selbsterfassung üben, passiert das, was Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes so erschütternd deutlich macht. Je mehr sie den natürlichen Brauch verwandeln in den unnatürlichen und all die Dinge, die Paulus da anführt, Homosexualität, lesbisch und was da alles heute läuft, nicht wahr? Wo man Menschen verkauft, etwa in Hamburg wie im Fleischerladen. Mich versteht ihr? Alles das, wo der Mensch sich selber entwertet, degradiert und Nachholbedarf sucht in den Höllentiefen. Ja, im selben Maße verliert er ja alles. Verliert er das Hörvermögen für Gott. Nichts nimmt das Hörvermögen so, wie etwa die Sexualsünden, sodass man schließlich gar nicht mehr hören kann. Paulus hat im ersten Kapitel des Römerbriefs gesagt, deshalb hat Gott sie dahingegeben. Also dies dahingegeben sein bedeutet, du kriegst alles, was du wünschst. Vielleicht bist du da in dem Dreck, fühlst du dich wohl, es ist garniert, du meinst alles Mögliche. Und doch, Gott sagt, dahingegeben. Nicht, du kannst nicht mehr hören. Du kannst nicht mehr unter Gottes Wort sitzen. Du wirst unruhig. Du lässt dich nicht mehr anreden. Du rebellierst dagegen. Du fließt in alle möglichen Organisationen, in marschierende Kolonnen, die anders wollen. Du holst dir Ideologien. Du studierst und brütest im Grunde faule Eier aus. Aber bildest dir ein, es ist ein wunderbares Küken draus gekommen. Nicht, dass du gezeugt hast. Ach, wisst ihr, das sind diese furchtbaren Trugschlüsse, die man in der Seelsorge Tag um Tag erlebt. Nicht, das ist das Verpassen der heute. Dahinter steckt, dass der Feind alles tut, dass du das nicht packst, worauf es entscheidend ankommt. Brüder und Schwestern, kannst du das verstehen, dass der lebendige Gott im letzten, sagt der Hebräerbrief, zu uns geredet, dieser Anruf ist im Kreuz Jesu Christi, dass er nicht mit vielen Reden dich fragt, sondern uns stellt in das Kreuz seines Sohnes, nicht? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschonet hat, das ist das Reden Gottes. Wie wollte dieser Gott uns nicht mit ihm nicht alles schenken? Wo haben wir da noch eine Möglichkeit zu fragen, warum? Wenn Gott in diesen Widerspruch sich einbucht, er meine Sünde wurde, damit ich würde Gerechtigkeit Gottes, er mir die Chance gibt, dass ich umsonst alles haben kann. Und es meine Schuld ist. Ich weiß von einem Mann, habe ich gelesen, der eine Million oder Milliarde erben sollte aus Amerika, in England. Der Geldbriefträger ging hin und wollte ihm die Nachricht bringen. Aber der Mann hatte Schulden. Und als er aus dem Fenster guckt, da sieht er, da kommt einer an, er versteckt sich, er schellt, er geht nicht hin. Und das passiert 4-5 Mal immer wieder. Er geht nicht hin. Und dann wird alles zurückgeschickt über den Rechtsanwalt, der ihn sucht, nicht aufzufinden, der Betreffende, der die Erbschaft haben soll. Und es wird zurückgeschickt und dann kommt ein anderer in die Erbschaft. Und nach 3 Jahren erfährt er, dass er selber durch seine Schuld verpasst hat. Durch den Irrtum, der will mich fänden. Und da war die Zeit abgelaufen und der andere war rechtskräftig Erbe. Es gibt, wenn du den Stuhl Gottes verpasst, der für dich im Himmel bereit ist, kommt ein anderer. Voll werden sie alle. Die Frage ist nur an dich und mich, ob wir das heute ernst nehmen. Das heißt, dass ich meine Vergangenheit, wo ich mich selbst mitschleppe, das weißt du in deinem Gewissen ganz genau. Wo beschmutzte Hände sind, wo vergiftete Fantasie ist, wo diese stinkige Selbstverliebtheit dich geplagt hat, wo du immer wieder so leicht erregt wirst, wo du Neid bekommst auf andere und meinst, die wären besser bedient als du, wo du meinst, wenn du das hättest, dann würde dein Leben Inhalt bekommen und nicht entdeckst, es gibt nichts, was deinem Leben Inhalt geben kann. Wenn du diese Armut hättest, es gibt nichts und die Bettlerhände, dann wärst du fähig, das Größte zu nehmen, das Himmelreich selbst. Selig sind die Bettler im Geist. Also das Beglückende, ich komme in das Heute nur hinein, der Gnade. Israel wäre hineingekommen, wenn es sich bedingungslos in Loben und Danken und Anbetung den Marsch nach Kanaan gemacht hätte und sich Gott anvertraut hätte, auch durch Anfechtungen hindurch. Wir kommen zum Ziele, auf alle Fälle, Gott handelt in allem Geschehen. Es gibt keinen Zufall in deinem und meinem Leben. Gott hat dich gebucht für den Himmel. Er hat dich gebucht, nicht wahr? So gewiss, wie Jesus gesagt hat, in meinem Vaterhaus sind viele Wohnungen. Und wenn du im Buch des Lebens stehst, dann hast du alle Schätze der Ewigkeit. Und wenn nicht, dann ist die Türe verschlossen. Und wenn du 5 Minuten zu spät kommst und den Täuschungen erliegst, wie die 5 törichten Jungfrauen, dann ist die Türe verschlossen. Und seht, Brüder und Schwestern, das ist nach meiner Meinung, also einmal die Vergangenheit abgeben, dann bin ich im Heute, dann den Tag, den Augenblick leben in einer betenden Abhängigkeit, also das Heute. Betend, Herr, was ist dein Wille, dass ich das tue? Nicht nur meinen Plan machen in eigener Regie, sondern abhängig sein. Gestern Abend lag ich im Bett, gut, aus Dorfmark wurde angerufen, muss unbedingt heute Seelsorge. Nun ist mir das gar nicht so bequem heute Nachmittag, nicht? Dass ich da wieder Seelsorge mache, nicht? Und meine Zeit da wieder mit schwierigen Dingen verbringe, nicht? Aber Gott ändert den Plan. Ich muss Korrektur üben. Oder nachts. Und so geht das. Wir müssen abhängige Leute sein, die den Fahrplan bestimmen lassen. Wir können nicht allein entscheiden. Wir sind ja für andere da. Das ist die Mitmenschlichkeit, die Frucht bringt. Dass wir vom anderen her denken, suchen und glauben, so weit wie dass wir das beten können. Also den Augenblick Inhalt geben, den kannst nicht du, das kannst du höchstens im Erfolg, aber in der Frucht nicht. Die Frucht muss Gott dir schenken. Und was ist das für eine herrliche Sache, wenn du Menschen zur Frucht wirst, wenn sie sich durch dich orientieren. Wenn du ihnen ein Wort sagen kannst, wie dieser Mann in Trier, ihr Wort war Gottes Wort. Und mit Tränen in den Augen der Neuanfang, die Veränderung geschenkt wird unterm Kreuz Christi. Ist das nicht was Großes? Ich wüsste nicht. Das kann keine Psychologie, dass man seine Ehren begräbt und bei Christus wieder den neuen Namen findet. Und die neue Ehre, die echte. Und dann das Dritte. Du brauchst, wenn du im Heute bist, nicht mehr sorgen, was morgen kommt. So komm mein End, heut oder morgen. Ich weiß, dass mir's mit Jesu glückt. Nicht? Das weißt du. Das hat Jesus mit seinem Blut unterschrieben. Wo ich bin, wird mein Diener sein. Und wisst ihr, ich bin misstrauisch gegen alle Unterschriften von Behörden. Von allem, was geredet wird. Von allen Entscheidungen. Nur, ich sage mit Betzel, es gibt, alles kann Lüge sein. Aber Jesus nicht. Die Unterschrift Gottes, die er gegeben hat, dass du Kindesrecht haben sollst, sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Das macht doch unendlich beglückend. Da lass doch kommen, was da will. Und wenn die Welt unterginge und mitten ins Meer senke, wenn's knallt im Weltenraum, was macht's aus? Nicht? Wir kommen nur schneller nach Haus, nicht? Wir machen es wie der alte Borschwing, wo der Friedensapostel aus Dänemark kam und in dicke Reden hielt. Sie wollten Frieden machen auf der Welt. Und Borschwing sagte, nee, Frieden kommt im Herzen, kommt durch Vergebung der Sünden. Und er sagte, ja, wissen Sie, wenn Sie im Krieg 66 auf preußischer Seite gekämpft hätten bei den Düppeler Schanzen und ich auf dänischer Seite, und wir sind beide Christen, und ich hätte auf dänischer Seite gestanden, und ihnen eine Kugel durchs Herz geschossen, so sagt er zu Bolschwing. Was würden Sie mir am jüngsten Tage sagen? Bolschwing geht auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm, gibt ihm einen Kuss auf die Stirn und sagt, ich würde dir sagen, Brüderchen, hab unendlichen Dank. Du hast mich nur noch schneller nach Haus gebracht, als ich es vorhatte. Nur noch schneller nach Haus gebracht, in die große Freude, in die Erfüllung im Morgen, die wir vor uns haben, wo wir im ewigen Staunen nur noch Zeit zur Anbetung haben. Aber nun kommt das Allerletzte, nicht enden in der Verstockung. Du kannst dasselbe Wort, höre es, das erweckt, verstockt auch. Warum sind so viele Erweckungsgebiete wo einmal die Erweckungsfeuer brannten, heute verstockte Gebiete. Warum sind Kinder von gläubigen Eltern oft verstockt und man kommt nicht mehr an sie ran? Nicht? Sie haben sich Gottes Wort zu Tode gehört. Sie ist es nicht angekommen. Der Widerstand ist gewachsen. Was ist das für eine erschütternde Sache? Nicht? Dekan Haus hat mir erzählt, wie er in einer Gemeinde stand als Pfarrer, ein Mann, der mir persönlich als Freund vielleicht mit am nächsten gestanden hat und vor den Bauern predigte und jeden Sonntag, wenn er auf die Kirche ging, die gingen hin, so Tradition, aber wenn die Bauern da saßen im Kirchenstuhl, dann fingen die sofort an zu schlafen, setzten sich richtig hin und dann hörte er, wenn er anfing zu predigen, nur noch schnarchende Geräusche, da wurden die Baumstämme durchgesagt. Und er sagte mir, am schlimmsten war das am Erntedankfest. Dann schnarchte die ganze Kirche, nicht? Nur beim Nun danket alle Gott, da waren sie ein bisschen wach. Und das hat den Mann, Dekan Haus, so umgehauen. Er sagt, ich habe nächtelang gebetet, Heinrich. Ich habe geweint. Was kann ich gegen diese Gemeinde tun? Diese Schlafkrankheit, wie ist das möglich? Das ist doch gar nicht möglich. Und da hat er sich die besten Beispiele gesucht, nicht? Die so interessant waren, dass er eigentlich hören muss. Nein, sie schliefen wieder. Konnte gar nichts machen, nichts zu machen. Und da geht er eines Morgens nach dem Gebet, er hat mir das mit Tränen gesagt, auf die Kanzel. Er hatte so etwas wie ein zweites Gesicht. Und da guckt er unter die Decke und da sieht er unter der Decke die Fratze des Teufels. Und er sieht, wie der Teufel mit Fangarmen den Leuten die Ohren zuhält. Und er sagte mir, in dem Augenblick habe ich gewusst, die können gar nicht hören. Es gibt eine Wand, wo auch Gottes Wort nicht mehr durchbricht, die ist dämonisch. Es gibt eine Wand, die wir durchbeten müssen, durchstehen, durchleiden müssen, ihr in Bremen oder wo ihr seid, wo wir den langen Atem haben müssen. Es gibt eine Wand hier in Krelingen, das merken wir auch jetzt in diesen Wochen besonders, wo ich selbst am meisten wohl und wir alle auf die Knie gehen müssen, wo das Hörvermögen, wenn das hier genommen wäre, dann wäre Krelingen nichts mehr, wäre es ein Trümmerhaufen, wo wir beten müssen, dass, Herr, wecke mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört, dass Gott hier uns nicht die Vollmacht nimmt, dass er uns das heute nicht nimmt, die Unmittelbarkeit, dass Menschen auch hier laufen, zum Glauben kommen, dass das die Tür geschlossen wird, sondern dass wir das erleben, dass er sich auf Steinen Kinder erweckt, seine Gemeinde nicht untergeht, sondern durchmarschiert bis zum Ziel. Und das Ziel alles ist und der Weg nichts ist. Also, dass wir beten für den Jugendtag um Wetter. Dass nicht nur Menschen kommen, äußerlich an Zahlen, sondern zum Glauben kommen. Beten am kommenden Freitag hier, dass Gott diese Städte, ja, diese draußen ist die Quelle und das Symbol, wenn ihr rausgeht, wo das Wasser noch ein bisschen sprudeln soll, dass der Teufel diese Brunnen nicht verstopft hier in Krelingen, dass unter uns kein Zwist kommt, Meinungsverschiedenheiten, wo wir aufgeregt werden, aus der Rolle fallen. Das kann alles passieren. In mir liegt das auch. Wie oft habe ich schon in meinem Leben, wenn ich aufgeregt war, ja auch meiner Frau sagen müssen, komm mal her, Mädchen, nicht? Gib mir mal wieder die Hand. Ich war, glaube ich, schuldig. Das Wort war nicht so weltbewegend schwer, aber doch beleidigend, nicht? Ich wollte Recht haben. Kann auch in der Ehe auch sein und in der Gemeinschaft. Nicht, und wie schön, wenn man sich dann wieder in den Arm nehmen kann und dann ein Kuss kommt wie einst im Mai. Nicht? Dann sieht alles anders aus. Nicht? Versteht's? Und dann geht's wieder eine Ecke. Nicht? Und man muckst sich so durch Schwierigkeiten und ist ein geprügelter Hund und doch voller Lob und Dank. Denn man wird von Stufe zu Stufe weitergeführt in der Erkenntnis. Und das Allerschönste, man hört die Stimme Jesu. Man hört sie wieder in all dem Gewirr. Man hört sie wieder in einer ungläubigen Theologie. Man hört sie wieder und ist froh, dass man sie hört. Neulich ging eine Frau weg hier aus der Freizeit. Ich fragte sie, nehmen Sie etwas mit? Da guckte sie mich an und sagte, Herr Pfarrer, als ich herkam in die Freizeit, da war keine Stimme noch Antwort. Die Bibel redete nicht mehr. Im Gebetskreis habe ich gesessen. Ich war selber um die Mitte geworden. Ich hatte mich reduziert auf mich selbst. Ich hatte den Blick verloren. Und jetzt? Sie schluckte, nahm die Hand und sagte, jetzt spricht er wieder mit mir. Dann bist du im Heute. Amen, wir stehen auf und beten.